Willkommen bei How I Met My Mommy. Ich bin Lena, freie Journalistin und Interviewerin.
Und ich bin Ingo, Honorarberater, Finanzcoach und ein kleines Kapitalistenschweinchen. In diesem Podcast geht's nicht nur ums Geld, sondern auch darum, was Geld mit dir macht. Mit dem Gefühl, nie genug zu haben. Mit Streit in Beziehung. Mit Freiheit. Mit Sicherheit. Und manchmal auch mit Scham.
Wir sprechen mit ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis und stellen die Fragen, die du dir vielleicht so noch nie gestellt hast. Warum gehe ich mit Geld so um, wie ich es eben tue? Was habe ich über Geld in der Kindheit gelernt? Und stimmt das eigentlich alles noch?
Hier bekommst du wirkliche Aha-Momente, echte Geschichten, praktische Tipps und Hacks und den Raum, tiefer zu gehen.
Denn wer sein Geld versteht, der lernt auch sich selbst besser kennen.
How I Met My Money wird produziert und vermarktet von Mayberg Finanzpartner und der OFA Online Finanzakademie. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Besitzt du ein Haus oder eine Wohnung oder wirst vielleicht eine vererbt bekommen, dann ist diese Folge für dich. Wir fragen uns nämlich heute, wie ist es? Willst du im Alter noch darin wohnen oder wäre es dann Zeit, diese Immobilie loszulassen?
Ja, und weil ein Haus im Alter entweder Freiheit bedeutet, aber vielleicht auch Überforderung und weil man das manchmal erst merkt, wenn es dann in der Situation wirklich angekommen ist durch eine Erbschaft, wie du schon sagtest, Lena, Schenkung, Nießbrauch, auch heute noch erlebt, dann kann sowas auch mal eben schnell näher kommen, wenn so eine Entscheidung da ist, was mache ich jetzt damit? Und dann kann es auch eben schnell, wie wir auch schon in den letzten Folgen gelernt haben, körperlich werden, geistig, emotional, aber auch finanziell eben entscheiden, wenn solche Fragen nämlich auch das beschäftigen, muss ich es jetzt eigentlich verkaufen, um am Ende davon noch gut leben zu können, um überhaupt gut in der Rente leben zu können oder will ich es auch verkaufen, weil ich vielleicht Kinder habe, andersrum, weil ich keine Kinder habe, Kinder kann man auch haben und das verkaufen oder behalten, aber gerade wenn ich vielleicht mein Vermögen verbrauchen will, das sind spannende Fragen und Lena, haben wir uns jemanden eingeladen. Ne?
Genau, wir haben nicht nur dich als Experten hier, sondern auch den Immobilienexperten Tobias A. Hallo Tobi, du warst schon mal bei uns zu Gast, schön, dass du wieder da bist. Hi.
Hallo, freue mich wieder dabei zu sein.
Tobi, oder sage ich mal ganz offiziell Tobias A., du hast aktuell Fälle, also du beschäftigst dich gerade wirklich ganz hochaktuell mit diesem Thema. Also wenn man älter wird und sich wirklich immer die Frage stellt, was mache ich denn jetzt? Soll ich das Haus behalten, soll ich es nicht behalten? Magst du uns da mal vielleicht direkt mit in deine Berufspraxis nehmen? Was ist das denn, einer dieser Fälle, was ist denn da so brisant dran? Was fragen sich die Menschen, die sich an dich gewandt haben?
Ja, ich nehme euch sehr gerne mit in die Fälle. Es geht, also ganz einfach gesagt, bei allen Themen darum, das Thema dieser Sendung auch. Was mache ich denn jetzt mit der Immobilie? Was machen wir mit der Immobilie? Wollen wir darin wohnen, wenn wir im Ruhestand sind? Also Ruhestand bedeutet sozusagen, dass wir sagen, wir haben 67 überschritten und gehen dann Richtung 100 irgendwann. Was machen wir denn jetzt damit? Also behalten wir das oder verkaufen was oder verschenken was oder wenn wir es behalten, was bedeutet das überhaupt? Was machen wir mit den Kindern? Es gibt aber auch Paare, die haben keine Kinder, die stehen dann vor der Frage, was macht man jetzt damit? Also abgezahlt und jetzt? Und das sind Fragestellungen, die so aufkommen ab, ganz pauschal, ab 55 vielleicht so, ne? Also dann, wenn wir uns in der Phase der Ruhestandsplanung befinden, also wir haben alle Produkte, alle Strategien sind aufgegangen oder auch nicht und jetzt geht's Richtung, okay, es ist alles erledigt, wir fahren jetzt in den Bahnhof ein, wenn ich dieses Bild mal verwenden darf und dann gucken, okay, was machen wir denn jetzt? Und da geht's dann wirklich darum, konkret zu überlegen, was die Menschen sich vorstellen können und was sie sich leisten können.
Was ist denn so das Erste, woran du merkst, Tobi, ich weiß, ist das wahrscheinlich sehr pauschal, aber woran du merkst, dass vielleicht ein Haus oder das Haus, wo man überlegt, es zu verkaufen, dass das eigentlich nicht mehr ins Leben der Leute reinpasst, auch wenn sie es sich selbst vielleicht noch nicht trauen, auszusprechen?
Also ganz pauschal, klar, ne? Also jeder Fall ist individuell und hat seine Besonderheiten, aber so ein gewisses Muster ist halt in der Regel da, wenn also Familie mit Kindern, das ist dann eher ein Haus, was vielleicht zweigeschossig war mit ausgebautem Dachgeschoss und jede Etage war so ein Reich, ne? Kinder in der Mitte, Eltern unterm Dach oder andersrum, wie auch immer. Und dann ziehen die Kinder nach und nach aus und dann hast du allein schon von der Aufteilung der Wohnung oder des Hauses das Thema so, ja, wir haben eine Etage, die ist nicht genutzt. Also, und wir müssen die Treppe hoch. Also es geht mit 70 natürlich, ne? Aber wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ist ja dann wirklich dann auch, also benötigen wir die Quadratmeter Wohnfläche, die wir zu viert hatten, benötigen wir die auch zu zweit. Wer macht das alles sauber? Wer hält das in Schuss? Was passiert, wenn 10 Monate im Jahr keiner da ist mit der Etage oder mit den Zimmern? Wer bezahlt das? Muss ja auch irgendwie alles bewirtschaftet werden. Und also ganz pauschal ist das so, die Bedürfnisse einer vierköpfigen Familie sind andere als bei einer zweiköpfigen Familie, die vielleicht auch in der Bewegung jetzt nicht mehr so mobil ist, wie es mit Mitte 30, 40 war. Und das sind so die offensichtlichsten Fälle, wo man sagt, okay, ihr solltet euch damit beschäftigen, weil es sich spätestens ab 70 irgendwie in die Richtung bewegt, okay, das passt nicht mehr.
Und kennst du denn die Situationen und was hast du da für Tipps oder wie gehst du sowas an, wenn Personen sich noch nicht sicher sind? Also wenn sie sich überlegen, vielleicht bleibe ich in der Wohnung drin, also jetzt mal unabhängig davon, ob das vielleicht zu groß ist, aber ich glaube, viele, so habe ich das auch im Finanzplanungsalltag, immer überlegen sich ja, bleibe ich in der Wohnung drin oder muss ich es sogar verkaufen, weil sonst vielleicht auch meine Liquidität, die ich habe, nicht reicht. Und vielleicht fangen wir dann mal vorne an. Was sind aus deiner Sicht die Unterschiede, wenn ich Eigentum habe, selbstbewohnt, wenn ich noch arbeite und wenn ich in Rente bin? Was ist dann anders? Was muss ich berücksichtigen, wenn ich vor der Entscheidung stehe?
Wenn wir es jetzt auf die wirtschaftliche Frage erstmal beziehen, dann ist natürlich, als wenn du im Erwerbsleben bist und irgendwo was kaputt geht oder irgendwas teurer wird als geplant, dann bezahlst du es halt, nimmst einen Kredit auf oder bezahlst es aus Rücklagen und regelst das halt irgendwie. So, und wie wir es ja aus der Finanzplanung kennen, wir wissen ja, das ist auch vollkommen okay, dass wenn ich nicht mehr arbeite, kommt weniger Geld rein. Und wenn ich dann eine Strategie vorher gelebt habe und gesagt habe, ich habe dann aber ein Ersatzeinkommen aus verschiedenen Bausteinen, dann kann ich mir immer noch, wenn was teurer wird oder was repariert werden muss, das Ganze bezahlen. Aber wenn ich das aus Eigenmitteln nicht komplett schaffe, bekomme ich ohne weiteres auch keinen Kredit mehr als Rentner. Das ist einfach so. Da fängst du auch schon an. Das ist das erste Thema, ne? Und das zweite Thema ist dann halt so, eine abgezahlte Immobilie ist total nett und wichtig, damit ich nicht, ne, dieses mietfreie Wohnen im Alter auch wirklich gelebt werden kann. Aber eine abgezahlte Immobilie, da ist ja die Kehrseite auch, ich habe das Eigenkapital in der Immobilie gebunden. Und wenn ich eine abgezahlte Immobilie habe, aber keine Liquidität mehr, um sie zu unterhalten, also zu bewirtschaften, dann ist das auch wieder nicht optimal. So, das heißt, wenn ich mir das Einfamilienhaus teuer abgezahlt habe und dann im Rentenalter keine Einnahmen mehr habe, dann ist der massive Unterschied halt einfach, ich habe sowieso weniger Geld als Arbeitnehmer oder als Selbstständiger, wenn ich noch gearbeitet habe, muss im Rentenalter dann mit weniger Geld klarkommen und dazu aber noch meine Immobilie bewirtschaften. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied.
Ja, und das ist auch immer wieder, was ich erlebe planerisch an der Stelle, nur um das mal anfassbar zu machen. Ich weiß nicht, da kannst du ja auch nochmal gleich Größen sagen, Tobi. Aber wenn zum Beispiel jemand, für alle da draußen, die jetzt praktisch darüber nachdenken oder vielleicht für ihre Eltern darüber nachdenken, wenn ihr so eine Immobilie habt von 1 Million, das kommt ja nach Inflation und allem drum und dran heute auch schon mal eher zustande. Ja, wenn man so eine Doppelhaushälfte hat zum Beispiel, wo man drin wohnt, wo man 2 Kinder großgezogen hat, dann kann sowas schon mal zusammenkommen, auch mit so einem Wert. Und dann bildet bei 1 Million Euro, würde zum Beispiel Vonovia als einer der größten deutschen Immobilienkonzerne, die bilden 1,5% des Zeitwertes an Rückstellung. Ob man jetzt das in der Höhe unbedingt machen will, aber nur mal, um es anzusetzen oder vielleicht ein bisschen geringer zu nehmen, 1% wären 10.000 Euro im Jahr, also um und bei 833 Euro pro Monat. Und dazu kommen dann ja noch Grundsteuer, ja, alle möglichen anderen Kosten, die man wahrscheinlich nochmal irgendwie auf 500-600 Euro belaufen kann, ohne dass man sich jetzt groß neu einrichtet im Wunsch in dieser Wohnung. Also schwupps hat man irgendwie so 1.300, 1.400 Euro, die man an Nebenkosten hat. Und jetzt kommt ja das Entscheidende, das, was Tobi meinte, was viele vergessen. Wenn ich jetzt nicht genügend Liquidität habe, kann ich ja nicht einfach hingehen und einzelne Backsteine verkaufen und die aus meinem Wohnzimmer rausziehen sozusagen, sondern ich muss halt irgendwo genug aus Renten, Depots, gesetzlichen Renten, Pensionen oder so herbekommen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man das vorher absehen mit einer Finanzplanung. Tobi hat ja auch schon das Thema Finanzplanung erwähnt. Vielleicht können wir da gleich nochmal drauf eingehen, weil das, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor ist, wenn man nicht offenen Auges in sein Verderben rennen will oder in den offensichtlichen Immobilienverkauf. Aber ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, weil ich kenne das von meinen eigenen Eltern. Ja, dann gehst du in eine neue Küche, schubst du 30.000 Euro weg, weil man sie Cash irgendwo nebenbei liegen hat. Aber das ist im Alter halt nicht mehr der Fall. Man hat nicht einfach mal, wenn man es gut plant, eben mal 30, 40, 50, 100.000 Euro auf der hohen Kante. Oder kann es im Zweifel durch Arbeitseinkommen wieder wettmachen.
Mhm. Dann nochmal vielleicht zum Zusammenfassen. Was sind jetzt so die drei vielleicht Kosten, die drei höchsten Kosten, die man im Alter am meisten unterschätzt?
Die auf die Immobilie bezogen mit Sicherheit die Bewirtschaftungskosten. Also unter den Bewirtschaftungskosten verstehen wir jetzt so allgemein alles das, was in der Warmmiete enthalten ist, ne? Also die öffentlichen Gebühren, Strom, Heizung, das ist mit Sicherheit so das, was am geläufigsten ist. Und dann gehört zur Bewirtschaftung aber auch eine zumindest erstmal kalkulatorische Instandhaltungsrücklage für Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen, sollen oder wollen. Dass man sagt, okay, man kann jederzeit, wenn irgendwo was kaputt ist, das Ganze auch reparieren. So, dann bist du halt sehr schnell bei 4 bis 5 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche an Bewirtschaftungskosten, die du pro Monat hast. Je nach Zustand der Immobilie, wie die in den vergangenen 30 Jahren dann instand gehalten wurde, wird es dann mit Sicherheit eher mehr oder weniger sein. Das ist, wie gesagt, sehr individuell, ja. Also wenn du jetzt mit 60 ein Haus gekauft hast und sagst, Mensch, hier ist alles tipptopp, ist quasi kernsaniert, dann wirst du weniger Bewirtschaftungskosten haben, als wenn du ein Haus aus den 70ern bewohnst und sagst, na gut, wir haben immer nur das Nötigste gemacht und irgendwie wird schon gut gehen. So, das heißt, es ist ja auch so ein bisschen Frage des Standards, den man selber halten möchte. Aber die Bewirtschaftungskosten und die Instandhaltung, also Modernisierung, sind mit Sicherheit die größten Faktoren, die unterschätzt werden. Und wenn ich die Bewirtschaftungskosten jetzt ganz weit fasse, also ich habe eben so mal nebenbei gesagt, das muss ja auch in Schuss gehalten werden. Also wer reinigt denn die 2 Etagen? Wenn du es nicht mehr selber machen kannst oder willst, musst du dir dafür dann jemanden bezahlen, der das einmal die Woche macht oder, ne? Das heißt, es sind mehrere verschiedene Posten, die sich aber unterm Strich dann aufaddieren. Das ist so, man kann es auch schwer, im Vorfeld schwer planen, muss man fairerweise sagen, ne? Also konkret mit Zahlen untermauern.
Tobi, gibt's für dich so ein pauschales Erkennungsmerkmal, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ja, ich überlege, also ich habe keine Ahnung, mal ein Beispiel, ich habe irgendwie 200.000 Euro geerbt, habe eine eigenbewohnte Immobilie und jetzt überlege ich, behalte ich die Immobilie oder nicht. Gibt's für dich so pauschale Identifikationsmerkmale, wo du recht schnell erkennen kannst, ob jemand, also sich das überhaupt leisten kann, diese Immobilie noch weiter zu halten, die eigenbewohnte, erstmal unabhängig vom ideellen Wert, ob ich das überhaupt betreiben will?
Ja, kannst, also ganz pauschal und also ein guter Indikator ist halt relativ große Wohnfläche. Also relativ groß meine ich über 100 Quadratmeter. Dann dazu gepaart noch mit einem großen Grundstück. Ne, muss ja auch einer den Rasen mähen. Und überschaubaren Renteneinkünften. Also, weiß ich nicht, wenn deine einzige Renteneinkunft 2.000 Euro im Monat ist, was jetzt ja im Durchschnitt jetzt auf keinen Fall schlecht ist, aber dann wirst du 100 Quadratmeter Immobilie mit großem Garten und es frisst halt monatlich einfach ein gewisses Budget auf. So, und je größer dieses Missverhältnis ist, desto eher wird man sagen können, okay, rein wirtschaftlich wird es eine Riesenherausforderung, diese Immobilie im Alter zu halten.
Ich stelle jetzt schon fest, so die nüchterne Analyse sagt, das Haus, also ein Haus oder eine Wohnung, kann schon zu einer richtigen Last werden im Alter. Bevor wir vielleicht auf den emotionalen, finanzpsychologischen Teil kommen, der mich eher am meisten interessiert, nochmal jetzt vielleicht das Gegenbeispiel. Also wann lohnt es sich denn total, daran festzuhalten?
Also, das sehen wir jetzt auch schon im Alltag, gerade in den Städten. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man eine große abbezahlte Wohnung hat, die relativ günstig ist, also die, wo man einfach sagt, okay, die ist relativ groß, da komme ich alleine mit klar und die ist abgezahlt, ist auch im Unterhalt jetzt so überschaubar teuer, weil links, rechts, oben drunter und unten drunter sind Wohnungen, die heizen für mich mit. Das ist ein relativ guter Standard. Da wird sich jemand, der jetzt Richtung Ruhestand geht, es gar nicht erlauben können, diese Wohnung zu verkaufen, weil er zu gleicher Liquidität nichts Vergleichbares bekommen wird. Nicht mal eine Wohnung, die halb so groß ist. Ja, also selbst siehst du auch auf dem Mietmarkt Menschen, die teilweise schon alleinstehend sind und sagen, ich habe eine Wohnung, die ist viel zu groß für mich, Herr A. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Und ich denen dann sage, ja, suchen sich was Neues, dann lachen die nur und sagen so, ja, ich zahle hier 5 € den Quadratmeter. Ich habe das schon mal gemacht. Ich kann nirgendwo hinziehen. Ich kann es mir einfach nicht leisten. Es geht nicht. Und das ist halt bei, es ist jetzt also die städtische Umgebung halt gemünzt, wenn du eine große Wohnung hast, die du schon lange hast, die gut unterhalten wurde, dann ist die Überlegung, diese zu verkaufen, eigentlich keine Frage mehr, weil du selbst, wenn du einen guten Kaufpreis jetzt erlösen würdest, das Geld 1:1 in was Kleineres stecken müsstest, mit höherem Unterhalt. Und da ist es halt dann einfach auch wirtschaftlich so, nee, dann bleibt man da halt drin wohnen. Ja, also
ja. Dann irgendwie mit dem Rollator die Treppen noch raufkommen im Alter. Es muss einfach dann gehen.
So, ne, das ist dann so, ja, letzten Endes schon.
Tobi, jetzt gibt's auch einen anderen Fall, der mir finanzplanerisch häufig begegnet, aber vielleicht mache ich noch mal einen Satz vorher. Ich glaube, für viele, die das jetzt hören und sich denken, ja, ich bin in so einer Situation oder ich kenne jemanden, der in so einer Situation ist. Also wie man so etwas lösen kann und durchrechnen kann, ohne dass man den Verkauf macht und nachher feststellt, war gut oder schlecht, ist tatsächlich mit einer ausführlichen Finanzplanung. Und dabei begegnet mir auch noch etwas anderes, Tobi, nämlich die Frage, ich wohne gerade zur Miete und habe Angst, dass ich bin jetzt 55 und im Alter auf Eigenbedarf gekündigt werde und dann stehe ich muss mich teuer irgendwo neu einmieten, also kaufe ich mir lieber jetzt was mit 55 an der Stelle. Was hältst du davon und was sind Vor- und Nachteile, so kurz vor der Rente zu kaufen?
Also auch die Fälle begleite ich natürlich und es ist eine Sorge, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Also es gibt halt Mietswohnungen, die gehören großen Gesellschaften und die Wahrscheinlichkeit, dass sie verkaufen, ist relativ gering, weil sie sagen, gehört zum Bestand, Portfolio passt, ist okay. Bei privaten Vermietern, ich will jetzt hier keine Ängste schüren, ne? Aber bei privaten Vermietern, wo man weiß, okay, ist jetzt schon die Generation, die das so gerne gemacht hat, der Vermieter war jeden Tag da, man kennt sich und er sagt, das Haus ist für meine Kinder, machen sich keine Sorgen. Das ist eigentlich so die Generation, die Kinder, die sind nicht herangeführt worden, denen ist das Haus egal und die haben keinen Bezug dazu, keinen emotionalen und die werden das im Erbfall dann potenziell verkaufen. Und wenn man dann mit 60 in so einer Wohnung ist, dann kann ich schon nachvollziehen, dass man sagt, so, ja, ich habe da so ein bisschen das Gefühl, wenn da mal das in die nächste Generation kommt, dann werde ich wahrscheinlich hier raus müssen, weil das Haus verkauft wird. Und das ist ja nun zunächst einmal eine emotionale Situation, dass man sagt, es fühlt sich einfach nicht gut an. Und da muss man sich überlegen, okay, dann fängt das ganze Jahr an, das Prozedere, okay, und dann, okay, ich möchte hier aber in dem Stadtteil wohnen bleiben. Das ist bei vielen Menschen so, die sagen so, okay, ich wohne jetzt seit 20 Jahren, also die Stadt und der Stadtteil wäre schon schön, wenn ich hier wohnen bleiben könnte. Und dann überlegt man sich, kann ich hier etwas kaufen? Und dann ist das, wenn man das kaufen kann, also eine kleinere Wohnung, die halb so groß ist oder wie auch immer, dann ist das, finde ich, legitim, das einmal durchzuspielen. Und wenn man dann was Passendes findet, das auch mit 55 zu machen. Der Vorteil ist in der Tat dann ja diese emotionale Befreiung, dass man sagt, ich habe jetzt eine Wohnung, die ist auf meine Bedürfnisse, von wo ich heute ausgehe, dass die mit 70, 75, 80 auch noch da sind, da fühle ich mich wohl. Da habe ich keine Sorgen, das passt. Wenn die dann abgezahlt ist oder teilweise abgezahlt ist, ist das ja erstmal alles nachrangig zu betrachten. Wichtig ist ja immer, dass wir auf dem Schirm haben, dass wir alle Szenarien durchgehen und dass man sich dann nicht ins finanzielle Desaster reitet. Schwierigkeit natürlich, je näher es Richtung 67 geht, desto kritischer schauen Banken, ob eine Finanzierung denn überhaupt noch machbar ist.
Das wollte ich nämlich fragen. Also viele denken dann ja so, ne, die kennen das ja aus alten Zeiten vielleicht auch noch oder haben es gehört, ich finanziere das mal. Ist das überhaupt so sinnvoll, dann im Alter noch zu finanzieren? Weil wenn ich dich noch richtig in Erinnerung habe, sagt man ja eigentlich immer, bis zur Rente soll ich durch sein. Ja. Und eigentlich besteht ja der Hebel so ein bisschen in dem Kredit, den ich dann aufnehme. Jetzt bin ich aber, also ich habe andere Fälle, die sind schon 60 oder 62 und überlegen dann halt zu kaufen. Wie stehst du ökonomisch dazu? Gibt es da eine Tendenz?
Also meine ältesten Kunden, die Darlehensnehmer sind, sind Mitte 80 mit einer 20-jährigen Zinsbindung. Grundsätzlich geht das, ne? Also, aber wenn die selbstgenutzte Immobilie das mietfreie Wohnen als Synonym hat, dann macht's natürlich, dann passt das natürlich nur, wenn die Immobilie abgezahlt oder quasi abgezahlt ist. Wenn ich mit 70 noch 400.000 Euro Darlehen mit mir rumschleppe, dann muss man sich ja schon die Frage stellen, warum muss ich das so machen? Also warum mache ich das? Unabhängig davon, ob ich ein Darlehen bekomme, dann müssen schon triftige Gründe vorherrschen. Beispielsweise, dass man sagt, bevor ich 2.000 Euro Miete zahle, zahle ich lieber 2.000 Euro an die Bank. Ich weiß, ich werde es niemals abzahlen, ist auch gar nicht mein Job. Übernehmen meine Kinder. Wir können eine selbstgenutzte Immobilie aus wirtschaftlichen Gründen im Vorfeld sehr schwer nur bewerten. Also wir können ja eine Ex-Post-Betrachtung machen. Das heißt, wir sind mit 70 da und sagen uns, wie sind die letzten 30 Jahre gelaufen? Hätte ich besser mal gekauft? Oder wäre ich besser mal zur Miete geblieben? Also wir können das ja nicht so eindeutig klassifizieren wie bei der Immobilie als Kapitalanlage, bei der ich gerne mit 70 noch ein Darlehen mit mir rumschleppe, weil es wirtschaftlich Sinn macht. Also auch wenn es nicht intuitiv ist, aber ne, das so.
Tobi, ganz kurz, ja. Was hältst du denn? Also also viele begegnen mir immer an der Stelle und sagen, also die spielen gar nicht mit dem Gedanken, einen Kredit aufzunehmen, die sagen, ich zahle das Cash.
Ja. Guter Punkt.
Wie ökonomisch, also schuldenfrei kann ich verstehen, das würde ja gerne genau in die andere Richtung gehen. Ne? Ich würde eben keine Schulden haben, mietfrei wohnen, habe vielleicht irgendwo Kohle geerbt, ja, und will das jetzt machen. Aber wie sinnvoll ist es wirklich, ja, ökonomisch gesehen, eine Immobilie Cash zu zahlen?
Eingeschränkt sinnvoll, ne? Also, also das Thema ist ja wirklich dann, dass alles, was ich an Eigenkapital einsetze, ist gebunden. Ich komme da so ohne weiteres nicht mehr ran. Das Sinnvollste ist immer so irgendwo die goldene Mitte, ne? Also ich habe einen gewissen Betrag an Eigenkapital, ich könnte damit die Wohnung komplett bezahlen und dann muss man halt sich überlegen, macht es vielleicht Sinn, so ein bisschen Liquidität zurückzuhalten, dass man vielleicht nur die Hälfte vom Eigenkapital einsetzt und den Rest für Instandhaltungen, täglichen Bedarf, also was man halt sich so darunter vorstellt, dass es nicht gebunden ist. Denn als Rentner oder im Ruhestand später nochmal einen Kredit aufzunehmen, ist halt wirklich eine Tortur und das funktioniert dann auch letzten Endes nur, wenn die Bonität, also sprich das Einkommen, passt. Es gibt Lösungen, wie man dann irgendwie noch an das Geld rankommt. Aber auch da wieder pauschales Urteil von dem, was ich bisher gesehen habe, sind jetzt nicht unbedingt immer ein hundertprozentiges Interesse unserer Kunden, die wir beraten.
Und ich glaube, ein Punkt, Lena, und dann komme ich mal gleich dann wieder zu dir zurück. Aber ich bin da auch so interessiert und habe auch viele Erfahrungen, die ich da immer sammle an der Stelle und sammeln darf mit KundInnen. Was ja auch gewährleistet sein muss, wenn ich mir sowas kaufen will, kurz vor Rentenbeginn, dass ich natürlich auch sicherstellen kann, dass ich da im Zweifel auch die ganze Rentenphase drin wohnen kann. Weil was ich häufig erlebe, ist dieser Wunsch, ich will unbedingt Eigentum haben, aber irgendwann ist dann die zusätzliche Liquidität, die ich für Instandhaltung, Nebenkosten oder, keine Ahnung, noch 100.000 Euro, die ich auf dem Depot habe, aufgebraucht und ich habe es dann mit 62 gekauft und mit 75 muss ich eigentlich schon wieder verkaufen, weil eigentlich sonst nicht mehr genügend Geld monatlich da ist, wovon ich essen gehen kann und mir vielleicht auch mal einen Urlaub gönnen kann. Und das ist ja die nächste Frage, die ich mir stellen muss. Ist mir das so wichtig, dass ich jetzt nochmal 13 Jahre in einer eigenbewohnten oder in einer selbst gekauften Immobilie wohne, mich aber an anderen Stellen auch so einschränke, weil erstmal ist es auch eine zusätzliche Belastung, die ich habe an der Stelle, ja, weil eben nicht 2.000 Euro vorher Miete gezahlt, jetzt 2.000 Euro gespart, sondern ich habe Nebenkosten im Zweifel von noch 800.000, 900.000 Euro mit Instandhaltung, mit Grundsteuer und was nicht alles gibt. Ja, und dann ist der Vorteil gar nicht mehr so groß und dann fehlt mir im Endeffekt nachher Liquidität und dann muss ich sowieso wieder verkaufen, ne? Und den Aufwand, sich dann zu machen, das muss dann schon gut überlegt sein. Das ist das, was ich immer erlebe bei dieser Frage, will ich mir das wirklich noch kaufen?
Sehe ich, also genau, das Thema ist halt wirklich so, wir drehen es immer so ein bisschen, okay, macht das Sinn, also wirtschaftlich? Und der schiebende oder der entscheidende Faktor oder das, was das Ganze pusht, ist in der Regel gar nicht die Entscheidung, also die Überlegung, kann ich mir das leisten, sondern die ist eher nachrangig, sondern das Erste, was bei uns immer zur Sprache kommt, ist halt wirklich so, Ja, dann haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt hier mit? Und ehrlich gesagt, ich kann das nicht verkaufen. Da hängt so viel dran. Also ich bin ja groß geworden oder meine Eltern sind ja groß geworden und wir haben ja so viel erlebt die letzten Jahre. Also die emotionale Bindung zu einem Sachgegenstand ist halt sehr ausgeprägt mitunter, ja. Und
heißt auch in Daumeneffekt, also der Besitztumseffekt heißt es, wie wir unsere Immobilienreihe hier im Podcast gelernt haben. Also alles, was man anfassen kann,
ja.
Das fühlt sich einfach für uns wichtig an. Das wird irgendwie ein Teil unserer Identität.
Richtig, genau.
Macht Sinn. Tobi, was machst du dann? Sagst du dann, ja gut, dann halt nicht? Oder was sind da die Gründe dann doch nochmals zu sagen, nee, wir müssen das schon mal wirtschaftlich prüfen?
Also der Impuls hat zu sagen, so okay, es fühlt sich falsch an, diese Immobilie zu verkaufen. Nicht bei allen, ne? Aber so, das ist so bei den meisten so, es fühlt sich falsch an, die zu verkaufen, weil wir haben die geschenkt bekommen, wir wohnen hier so lange drin, wir würden hier schon ganz gerne wohnen bleiben. Und dann sage ich ja, ist kein Problem, also kann man ja machen. Also wir müssen ja nicht heute eine Entscheidung treffen, ob wir jetzt übermorgen eine Anzeige online schalten, sondern man erreicht halt viel mit Fragen, weil also es wäre halt vermessen, wenn ich jetzt da sage, passen Sie mal auf, Folgendes ist ja das einzig Richtige, sondern wir überlegen uns dann ja, wir gehen davon aus, ja, wir bleiben hier, Sie fühlen sich hier wohl, wir tun alles dafür, dass sie hier wohnen, dann schaue ich mich dann um und sage, okay, wir haben hier zwei Etagen. Momentan ist es noch ein Arbeitszimmer oder ein Kinderzimmer. Wie soll das denn genutzt werden zukünftig? Und dann so, ja, haben wir uns ja keine Gedanken drum gemacht. Und dann können wir mit gezielten Nachfragen zumindest den Denkprozess in Gang setzen, dass wir sagen, okay, ausgehend von der emotionalen Komponente, dass wir dann trotzdem sagen, okay, wir beschäftigen uns mit verschiedenen Szenarien. Was passiert denn, wenn? Wie gehen wir konkret mit den einzelnen Räumen um? Wann gehen wir das Ganze an? Wie wird es altersgerecht gemacht? Kann man an der Treppe einen Lift anbringen? Also ganz, wirklich ganz einfache Fragen. Und darüber entscheidet sich dann, jetzt nochmal investieren? Nee, also ist doch jetzt abgezahlt. Mhm. Und darüber kann man zumindest den Denkprozess in Gang setzen und dann überlegen, okay, vielleicht dann doch lieber nicht behalten. Und dann ist so der erste Schritt getan. Also man beschäftigt sich dann ja damit, weil das wird ja vorher nicht gemacht. Warum auch? Also niemand, der Mitte 30 ist, also sagt so, ja, weiß ich, wenn ich für 70 bin, keine Ahnung, ist mir auch egal. So, ne? Also der Denkprozess, was mit den Immobilien passiert, ich sag mal wirklich so 55 plus, dann ist das auch bei vielen schon abgezahlt, die Kinder so langsam zumindest nicht mehr greifbar aus dem Haus oder nicht mehr da oder wie auch immer. Und dann überlegt man sich das, wenn man den ganzen Tag oder am Wochenende zu zweit da ist, so wie könnte das denn aussehen?
Kommt mir gerade ein bisschen naiv vor. Also ich glaube, dass es sogar schwieriger ist, so nur aus meiner Vorstellung und aus dem, was ich vielleicht ja in Gesprächen gehört habe, ist es später mit 55 plus schwieriger, als wenn man mit 30 überlegt, okay, wie soll denn mein Leben aussehen? Einfach nur, wenn man ja dann mit 55 da sitzt und so viele Erinnerungen dann schon hat in dieser Wohnung, in diesem Haus, dann wirklich sagen, na, das war's jetzt. Ingo, ich würde ganz gerne mal von dir erfahren, was sind da noch so für finanzpsychologische Gründe, die dir Kundinnen und Kunden nennen, warum sie nicht aus der Immobilie ausziehen, obwohl es wirtschaftlich keinen Sinn macht, drin zu bleiben?
Ja, also ich meine, wir haben natürlich schon in den Immobilienfolgen gehört, auch mit psychologischer Unterstützung dann an der Stelle, dass ja quasi wie Geld im Endeffekt unsere Immobilien auch eine Projektionsfläche sind, was wir da drin haben. Ne? Und ich glaube, es ist eben spannend zu wissen, was wird da projiziert. Ich nehme häufig wahr, dass man eben seine eigenen Kinder darin drin hat, aufwachsen sehen. Damit verbindet man einiges, aber die sind dann auch irgendwann aus dem Haus. Und ich glaube, dieses Kinder aus dem Haus ist so ein großer Punkt, wo man schneller sagt, ich kann mich auch eher mal davon trennen. Aber natürlich ist es andersrum auch eine Projektion der Sicherheit an der Stelle. Je nachdem, welche Lebenssituation noch dazukommen. Wir haben über das Thema Paradigmenwechsel gesprochen. Was verändert sich alles in der Welt an der Stelle? Wenn man dann seinen sicheren Anker hat und der nicht gerade Richtung Osten ist, irgendwo nahe ukrainischer Grenze seine Wohnung hat, ja, dann ist, glaube ich, sowas noch entspannt, dass man auch die eigene Immobilie haben kann. Aber ich glaube, da schwingt viel mit. Und was ich immer wieder erlebe, was wichtig ist an dieser Stelle, wenn gerade, und das können sich alle so ein bisschen merken, wenn das Thema Immobilie emotional aufgeladen ist, positiv wie negativ. Ich glaube, nochmal das Entscheidungsbuffet aufzumachen und sich klar zu werden, bewusst zu machen, was passiert denn, wenn ich diese Immobilie halte? Ja, weil das sind dann in der Finanzplanung nicht nur Zahlen, das ist dann Lebensplanung. Man geht also ein Szenario durch und rechnet durch, okay, wie wirkt sich das aus, wenn ich die Immobilie halte? So, und dann ist jemandem klar, eventuell, okay, das bedeutet, ich kann nur für 5.000 Euro in den Urlaub fahren, weil ich diesen Wert erhalten will bis ganz zum Ende. Jetzt mal unabhängig, ob ich ihn vererben will oder nicht. Oder jemand sagt, hey, dann wohne ich lieber zur Miete, habe da ein bisschen mehr Unsicherheit an der Stelle. Wir wohnen ein bisschen kleiner, aber dafür können wir die Welt noch sehen im Alter. Können also reisen, statt für 5.000 Euro 15.000 Euro ausgeben. Also ich glaube, dieses Entscheidungsbuffet aufzumachen, okay, du würdest emotional auf gewisse Dinge verzichten. Du kannst aber auch emotional, wir haben es ja in der Reisefolge, ja, oder wo wir unsere beiden, unseren Gast und Gästin dabei hatten, auch gehört, ja. Reisen ist auch was Schönes und das mitzunehmen, gerade wo das Kind noch klein ist, ja, wo man noch alles machen kann. Im Alter ist man, hat man auch wieder kleine Kinder, wenn man vorher welche hatte und hat viele Möglichkeiten, nochmal 10, 15, 20 Jahre lang die Welt zu erkunden. Und ich glaube, das miteinander abzuwägen, weil das Neue halt auch Schönes, Emotionales mitbringen kann und das, wie Tobi gesagt hat, zu erfragen, das ist etwas, wo ich erlebe, wo mehr Offenheit besteht, wo man, aber weil die Zahlen so groß sind und die Entscheidungen so groß sind, sich gar nicht so richtig traut, darüber nachzudenken, ja, dieser Schritt über den Fluss, darüber zu springen, ja, und zu wissen, okay, was wäre denn, wenn ich es anders mache, wenn ich es verkaufe, wie sieht meine Welt dann aus, mein Leben, ja, wie könnte es dann aussehen? Zur Miete. Vielleicht sagt man auch, ich habe häufig Leute, die sagen, ja, ich will ein Wohnmobil kaufen, ich will viel reisen. Dann bin ich auch gar nicht mehr so häufig in der Wohnung drin. Also wofür solche noch Eigentum an der Backe haben, wenn ich sowieso mehr reisen will.
Aber wie alt sind diese Leute? Denn ich glaube, gerade Leute, die auf die 80 zugehen, haben nicht immer, manche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr jetzt über 80 seid, vielleicht ist es bei euch anders, aber ich habe es oft mitbekommen, dass viele dann sagen, ich will gar nicht mehr so viel reisen. Ich bin total gerne zu Hause. Ich liebe es, meine Kunst anzuschauen. Ich mag gerne, dass meine Nachbarin schon seit 40 Jahren ist. Ich habe da die Sorge, dass dadurch auch Instabilität reinkommt, so in dieses.
Das kann ja sein für jemanden, ne? Aber ich glaube, es muss jemand abwägen, wie er sein Umfeld hat. Also mit 80 reist du mit Sicherheit nicht mehr so viel. Also ich gönn's natürlich jedem, der es will. Aber
ich, also dich sehe ich auf jeden Fall mit einem kleinen Köfferchen durch die Welt.
Aber so die Phase, wenn du es dir ermöglichen könntest, keine Ahnung, ne, bis 55 sagst, mit 63 höre ich auf zu arbeiten. Und dann die nächsten 10 Jahre. Das höre ich schon häufiger oder auch 5 vielleicht nur, wo Leute sagen, jetzt, ich habe mehr Zeit und die Zeit, die ich vorher gearbeitet habe, die will ich mit Reisen verbringen, die Welt nochmal erkunden. Aber natürlich, wenn man einen hohen Traditionswert zum Beispiel hat und genau das, was du gerade beschrieben hast, schätzt Lena, sein soziales Umfeld an der Stelle, auch das gilt es abzuwägen dann an der Stelle, wenn das mit meinem Eigentum verbunden ist. Ja, jetzt habe ich häufiger Leute aus einer Großstadt in der Beratung, da ist das dann weniger meistens an der Stelle, gerade wenn vielleicht nicht die originalen Wurzeln in der Großstadt sind, sondern irgendwo vom Dorf kommen, da überlegen die Leute, eher ziehe ich wieder zurück auf ein Dorf, wo ich meine Ruhe habe auch, ne? Und das, also ich glaube, da gilt es einfach aufmerksam hinzuhören an der Stelle, mit dem Coaching-Ohr und zu spüren und auch zu fragen, was macht dich denn glücklich später? Mhm. Und das dann mit den Zahlen und der Entscheidung, Szenario A, Szenario B zu verbinden.
Das heißt, auch nochmal an dich, Tobi, erst emotional hinhören und dann wirtschaftlich prüfen oder andersrum? Was ist so die richtige Reihenfolge bei dieser großen Frage, ob wir im Alter das Haus, die Immobilie behalten oder nicht?
Also ich versuche es im Beratungsalltag zunächst einmal emotional die Menschen abzuholen, weil ich muss erstmal zuhören, ich muss die Sorgen oder Pläne oder so verstehen können. Also was ist ihnen wichtig? Wissen sie, was ihnen wichtig ist? Sind sie offen oder eher nicht? Selbst wenn sie nicht offen sind, einfach zuhören und durch das Zuhören lerne ich sie einfach sehr viel besser kennen und kann dann behutsam Richtung wirtschaftlichen Teil gehen. Denn grundsätzlich in der Beratung, ich kann natürlich immer sagen, was wirtschaftlich sinnvoll ist, aber wenn ich mich nur daran orientiere, dann unterstelle ich ja, dass wir alle unsere Entscheidungen allein auf wirtschaftlicher Basis treffen und also den Homo economicus, den gibt es zwar in der Theorie, aber alle unsere Entscheidungen werden Also auch wenn man sich ganz doll Mühe gibt, es gibt immer eine emotionale Komponente. Und da, wo ich jeden Tag aufwache, wo ich jeden Tag bin, wo ich ganz lange war, ist mit Sicherheit mit einem riesen emotionalen Faktor versehen. Wenn ich gefragt werde, rechnet sich das und jemand möchte wirklich nur die Zahlen haben, dann mache ich das natürlich. Aber es ist halt wirklich ausgesprochen selten, dass jemand das verlangt, sondern es geht wirklich, also ne, wir begleiten letztendlich die Projekte auf eine emotionale Art und auf eine wirtschaftliche. Wie Ingo sagte, das Entscheidungsbuffet, wir präsentieren die Optionen, die uns offen stehen. Was bedeutet es, wenn ich Szenario 1, 2, 3, 4 einmal durchkalkuliere? Das hilft ungemein, es ist eine Unterstützung. Die Entscheidung können wir natürlich nicht treffen, aber wir können die Konsequenzen dieser Entscheidungen in Zahlen fassen. Und das ist der Mehrwert, den wir in der Beratung, in der Planung anbieten. Es geht ja gar nicht darum zu sagen, was richtig und was falsch ist.
Lena, es gibt noch einen zusätzlichen Punkt, den ich da mal mit reinwerfen will. Den habe ich nämlich die Tage wieder erlebt. Kundin hat einen also Mann verstorben, Kundin jetzt alleine da mit einem großen Haus. Und ich glaube, den Gedankengang, den man auch nochmal haben darf an der Stelle, nehmen wir jetzt mal an, also in dem Fall könnte die Kundin das halten. Ist genügend Liquidität da. Aber ein weiterer Punkt, über den man sich Gedanken machen darf, ist, wenn ich zwei Kinder habe, wie funktioniert es nachher mit dem Vererben und haben die genug Geld, um das entspannt auszuklamüsern? Denn folgender Punkt, die Immobilie ist 1 Million wert. Ein Kind sagt, ich hätte die gerne. Das andere Kind sagt, okay, kannst du haben, aber dann zahlst du mich aus. Problem ist, das Kind, was es haben will und die Immobilie übernimmt, muss dann ja 500.000 Euro dem anderen überweisen in dem Moment. So, wenn die sich jetzt nicht komplett grün sind und das eine Kind sagt, ja, das kannst du mir über 20 Jahre abstottern, sondern ich will die Kohle sofort haben, du wohnst ja auch sofort in der Immobilie, dann müssen 500.000 Euro da sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann hole ich mir im Zweifel, wenn ich mir als Elternteil darüber schon keine Gedanken mache, hole ich mir vor oder nach dem Tod schon Streit in die Familie, weil das nicht geklärt ist. Ja, also das heißt auch für die Einfachheit beim Vererben kann das Thema eigenbewohnte Immobilie, wenn ich Elternteil bin, durchaus Sinn machen, schon mal zu durchdenken und vielleicht zu sagen, komm, damit sich, also wenn es keiner haben will oder auch vielleicht wenn, dann müssen wir das besprechen, weil irgendwoher muss es kommen. Aber wenn das ungeklärt in die Vererbung oder in die Verschenkung geht, also Vererbung, wenn alle tot sind, dann hat das durchaus Konfliktpotenzial. Ja, das erlebe ich immer wieder. Und da der Appell, wenn wahrscheinlich eher Personen zuhören, die vielleicht noch Eltern haben, wo es um sowas gehen könnte, oder auch wenn ihr schon in der Phase seid, kümmert euch jetzt darum, wenn alle noch leben, und klärt das dann, bevor eine Person oder mehrere unter der Erde liegen. Weil dann ist der Mediator, nämlich die Eltern, erstmal weg.
Genau, guter Punkt. Deswegen, also wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, also emotional, wirtschaftlich, Risiken, Vorteile und all das Ganze. Und es gibt für alles eine Lösung. Das ist ja das Schöne. Aber dafür muss man sich eben damit beschäftigen. Und ganz wichtig, nicht alleine rumgrübeln, sondern im Familienverbund mal nachhören. Hat jemand Interesse an der Wohnung? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Kann man das also es ist eine gestalterische Arbeit, die wir dann auch übernehmen. Und wie immer im Leben, Menschen, die reden, denen kann geholfen werden. Also man kann Lösungen gemeinsam erarbeiten innerhalb der Familie, dass bestimmte emotionale Komponenten auf Nummer sichergestellt werden. Also dass die Immobilie nicht irgendeinem Hai vorgeworfen wird, der das dann so bewirtschaftet, wie man es gar nicht haben möchte. Die Kinder sagen alle super lieb, danke, möchten wir nicht. Wir wollen diese Immobilie einfach nicht haben, egal wo sie auch ist, weil wir wohnen da nicht mehr. Wir haben da keinen Bezug mehr zu. Ärgerlich ist wirklich, also wirklich ärgerlich für die, ist halt, wenn man vor veränderte Tatsachen gestellt wird und im schlimmsten Fall das Finanzamt sagt, super, wir hätten gerne eine Erbschaftssteuer, weil die ganzen Werte sind so viel wert, das geht über den Freibetrag.
Und der Punkt ist ja nicht nur bei eigenbewohnten Immobilien, auch wenn man Immobilien so vererbt bekommt oder noch im Nießbrauch sind, auch darüber zu sprechen, als Kind zum Beispiel, wo ich schon im Nießbrauch bin, also quasi das Eigentum schon habe, aber die wirtschaftliche Nutzung noch meinen Eltern zum Beispiel gehört, ja, das meint Nießbrauch mal so ganz kurz, Habe ich heute auch wieder den Fall gehabt, wo eine Person dann schon eine siebenstellige Immobilie übertragen bekommen hat, ja, und dann das Elternteil meinte, nee, also wenn ich du wäre, würde ich es eigentlich wahrscheinlich sofort verkaufen, wenn wir vom Nießbrauch als Eltern zurücktreten würden. Und die Person war komplett überrascht und dachte, oh krass, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Also im Gegenteil, die hätte ja gedacht, ich muss das Ding ewig halten. Ja, und ich auch das ist wichtig in solchen Konstellationen, im besten Fall, wenn man es bekommt, noch im Erlebensfall der ErblasserInnen oder SchenkerInnen, sich zu überlegen, was verbindest du eigentlich damit? Hättest du gerne, dass ich es halte? Hättest du was dagegen, wenn ich es verkaufen würde? Was sind die Projektionen, die ich darauf habe? Ja, also manche behalten das auch, weil das ein Familienanwesen ist. Da stecken ganz viele Erinnerungen dran und man will auch, dass die nächsten Generationen da drin groß werden oder das erleben können. Ja? Oder andere sagen, nee, das ist, also mir geht's gar nicht um die Immobilie an sich, sondern das ist für mich, für die nächste Generation, auch für deine Kinder, dass die eine gute Schulbildung bekommen, ja, dass die gut leben können und in welcher Form, ob das im Backstein ist, auf dem Depot, ich sag jetzt mal übertrieben, Krypto oder Gold, ist mir eigentlich egal, stell nur sicher, dass es dir und der nächsten Generation für die und die Dinge, die ich mir wünschen würde, für dich zur Verfügung stehen. Und ich glaube, dass darüber sich Gedanken zu machen, die Projektion, die man darauf hat, die Gedanken, die Identität, ja, Geld, Immobilien ist da recht ähnlich, dass man sich darüber Gedanken macht und dann vielleicht auch den erstmal haptischen, emotionslosen und projektionslosen Gegenstand tauscht von Backstein zu Depot und Online-Login. Das ist erstmal total offen, aber man muss sich dem halt bewusst sein. Ja? Und da können Zahlen helfen, aber eben auch das reine Wissen, dass so etwas daran haften kann. Und dem sollte man am besten mit Unterstützung von Tobias oder von uns sich bewusst stellen, damit man eine viel wohlfühlendere und klarere Entscheidung treffen kann.
Dem ist nichts hinzuzufügen, sehe ich genauso.
Okay, sehr gut. Wir haben also von dir, Tobias, und auch mit euch beiden im Gespräch heute gelernt, dass die Wohnsituation ein zentraler Bestandteil ist der Ruhestandsplanung, der kompletten Finanzplanung des Lebens. Ab 55 sollten wir das spätestens angehen, gerne natürlich auch früher. Und spannend ist schon die Frage auch, was braucht so mein zukünftiges Ich? Also ist es noch dasselbe wie heute oder wie sieht mein Leben aus, wenn ich 75 bin, 85, vielleicht sogar 95 werde? Das sind Fragen, die wir uns stellen können. Danke, Tobias, dass du bei uns im Podcast warst. Danke, Ingo, und auch für dieses Zweier-Expertengespräch.
Danke dir, Lena. Bis nächsten Monday.